So, wir wollen zusammen ein Wort Gottes betrachten, das zwar nicht so auferbauend ist, aber lehrenhaft doch für uns wichtig. In 4. Mose 31, 4. Mose Kapitel 31, und zwar den Vers 18. Mose 31, Vers 18. Da sagt Gottes Wort: Aber alle Kinder, alle Mädchen, welche den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben, lasst euch am Leben. Soweit. Die Mitteilungen des Wortes Gottes im Alten Testament sind für den einen oftmals unerklärlich und für den anderen wiederum kostbar. Und das hängt damit zusammen, inwieweit man Gottes Wort erkannt hat. Letzteres natürlich nur, wenn wir die Zusammenhänge der Heiligen Schrift erkennen, um die es ja letztlich auch geht. Und darum wollen wir die Dinge von Vers 1 her betrachten. Wenn der Herr diesen Führer Israel, den Mose, auffordert, Rache, wie es hier heißt, an den Midianitern zu üben, so finden wir hier mehr die Art des Alten Testaments. Nicht der Mensch hat Rache zu nehmen, sondern es war die Offenbarung der Rache Gottes in der Zeit des Alten Testaments. Aber im Alten Testament beauftragt Gott den Menschen, wie wir das in 5. Mose 32, Vers 35 lesen, mein ist die Rache und die Vergeltung, steht dort. So beauftragt Gott im Alten Testament Menschen für die Ausführung seiner Gedanken. Auch im Neuen Testament haben wir solche, von der Mitteilung des Wortes her, aber nicht hier. Paulus redet von den kommenden Geschehnissen und sagt, wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Das ist die Ausübung des Zornes Gottes an der verlorenen Menschheit, die Christus nicht angenommen hat. Im Neuen Testament, in der Zeit der Gnade, behält sich Gott, der Herr, alle Rache vor. Auch in der Benutzung der Menschen. Er hat uns heute nicht dafür eingeschaltet, sondern es ist ein kommendes Geschehen. Denken wir an Römer 12, Vers 19 und Hebräer 10, Vers 30. Die Rache Gottes aber ist gerechtes Gericht. Und darum übt der Herr dieses Gericht an Midian, hier in unserem Text. Weil sie Israel, wie es hier heißt, nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind, als sie auf dem Wege waren, wo sie aus Ägypten zogen, 5. Mose 23, Vers 4, dort wird das festgehalten, weil sie Israel nicht entgegengekommen sind. Darum übt Gott Rache. Wir wollen die Frage stellen, wird Gott auch nur eine einzige Sünde in dieser Welt ungerichtet lassen? Ich glaube es nicht. Wird Gott eine einzige Sünde in deinem Leben ungerichtet lassen? Ich glaube es nicht. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus in die Welt gebracht, damit wir Vergebung hätten. Wehe dem, der das Angebot der Liebe und Gnade Gottes nicht annimmt, um Gott die Ehre zu geben über die Frage unserer eigenen Schuld und Sünde. Wer kann dann überhaupt noch vor solch einem heiligen Gott bestehen? Nur wer im Blute des Lammes reingewaschen ist. Ausnahmen kennt Gott nicht, weil es Missachtung des Opfers Jesu am Kreuz bedeutet. Keiner wird von dieser Verantwortung entbunden sein. Dieser Mann Gottes, Mose, sollte die Zerstörung Midians erleben. Und zwar bevor er stirbt. Denn Mose war der Führer Israels, von Gott bestimmt. Und er war der Verantwortliche in Israel vor dem Herrn. Und zwar, als das Volk weder Wasser noch Brot besaß, auch da war Mose der Verantwortliche in der Beziehung zu Gott. So ist es eigentlich auch heute. Solche, die das Wort Gottes verkündigen, sind verantwortlich in einer Gemeinde hinsichtlich des Lebenswassers und hinsichtlich des Lebensbrotes, seines Wortes. Wir können nicht sagen, weil wir Zuhörer sind, sind wir nicht verantwortlich. Das habe ich nicht gesagt. Aber solche, denen der Herr das Brot austeilte bei der Speisung jener 4.000 oder 5.000, er gab es denen, und das waren seine Jünger, die er besonders berief, dann das Evangelium des Reiches zu verkündigen. Und durch die Weitergabe war die Vermehrung und der Segen, damals bei der Brotvermehrung und heute bei der Weiterreiche des Wortes Gottes, des himmlischen Brotes, können wir sagen. Und dieser Mose soll von Gott her nicht mehr die Erde verlassen, bevor er, der Mose, die Rache Gottes an den Feinden gesehen hat. Vers 3. Gott will diesen Mose gleichsam den Triumph zukommen lassen. Er war in einer mieslichen Lage, das Volk hatte kein Wasser und hatte kein Brot, obgleich solches in Fülle da war in Midian. Man wollte es ihnen nicht geben. Und darum stritten sie im Auftrage Gottes gegen Midian und töteten alles Männliche, Vers 7. Samt den 5 Königen in Vers 8. Und dabei töteten sie auch einen Propheten Gottes. Das war Bileam, der Haifisch, in Menschengestalt. Der Wahrsager, der sich mit Wahrsagerei eingelassen hat, obgleich er zu Diensten Gottes stand. Und zwar mit dem Schwerte. empfing den ihm gebührenden Lohn aus der Perspektive Gottes geredet. Die Gefangenen wiederum den Raub und die Beute brachten sie zu Mose und zu Eliasar, dem Priester, und zu der Gemeinde der Kinder Israel im Lager, Vers 12. Und deshalb ging Mose und Eliasar und alle Fürsten der Gemeinde ihnen entgegen. Wir könnten sagen, jetzt lassen wir uns überwältigen von dem herrlichen Sieg Gottes. Wir gehen den Siegern entgegen. Wir haben allen Grund, viel Ehre denen zu erweisen, die den Sieg heimbringen. So wäre es nach Menschenart gewesen. Und sie kommen ihnen entgegen schon außerhalb des Lagers. Und dann lesen wir, und da wurde Mose zornig. Konnte sich Mose über den wunderbaren Erfolg nicht freuen? Aber wir sehen, was in Mose Herzen das Wichtigere war. Nämlich der Gehorsam zu Gott. Und nicht der äußere vergängliche Schein, das, was uns als Menschen umgibt, das Sichtbare, das ist vergänglich. O Freund, halte du dich nur an dem Sichtbaren fest, du gehst wie das Kleid von Motten zerfressen mitunter. Halte dich nur am Ehernen fest, du wirst wieder Rost vergehen, ein Wind fährt darüber, und er ist nicht mehr. Da wurde Mose zornig. Das war kein Jähzorn, begreifen wir. Er wurde zornig über die Führer und Obersten des Volkes, Vers 14. Da hat er allen Grund dazu. Und der Zorn Mose aber war darum, dass sie alle Weiber am Leben gelassen hatten. Das wollen wir untersuchen, warum. Da sitzt's nämlich. Darum, dass sie alle Weiber am Leben gelassen hatten. Wussten denn die Israeliten, dass sie alle töten sollten? Jawohl, sie wussten es. Und zwar ganz genau. Zwar teilt das Wort Gottes in 4. Mose 25, Vers 17 nur einen begrenzten Essenz mit, wo es heißt, befeindet die Midianiter und schlaget sie, denn sie haben euch befeindet, und jetzt kommt es, durch ihre List. Und diese List wollen wir erkennen. Und die hängt mit den Weibern zusammen. Aber die Gesamtheit der Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte, sind uns nicht in der Bibel hinterlassen, sondern nur diese eine Mitteilung. Aber die Israeliten kannten die Ganzheit der Mitteilung Gottes aus dem Munde des Mose, die er gesprochen und geredet hat zu ihnen. Darum waren sie voll informiert. Aber sie hatten nicht danach getan. Wisst ihr, das ist dasselbe Problem, das wir heute haben, in der Gemeinde Jesu. Vom Worte Gottes her haben wir genaueste Information, den Willen des Herrn zu erkennen. Da brauchen wir gar nicht lange darum zu beten. Ich möchte es heute mal sagen. Wer Augen hat und Ohren, der darf sehen und hören, den Willen des Herrn in seinem Wort. Die Bibel sagt, wer Ohren hat, der höre. Da steht nichts davon geschrieben, dass wir erst noch ein paar Monate beten sollen. Wer Ohren hat, der höre. Die Frage ist, ob wir überhaupt hören wollen, was Gottes Wort redet. Nach der Lehre der Schrift. Darum geht's. Sie hatten nicht danach getan, wie geredet worden war. Und das ist die Sünde in der Gemeinde Jesu heute in den Abfalltagen. Man tut nicht danach, wie Gott geredet hat. Und darum war hier der Zorn Mose ein Bild auf Christus. Wir sollen wissen, dass mit jeder Sünde, mit jedem Ungehorsam, wir an Gottes Zorn operieren. Denn Gottes Zorn ist über das Opfer am Kreuz gekommen, das war Christus. Auch von uns verlangt Gott gar nichts, was wir nicht wissen können. Er verlangt eigentlich nur das, was wir wissen und was wir wissen müssen. Daher ist es so wichtig, den Willen des Herrn durch das Bibelbuch zu kennen, damit nicht Zorn, sondern Segen Gottes auf uns und unser Tun fällt. Mose redet in Vers 15 weiter. Habt ihr alle Weiber am Leben gelassen? Und sagt, siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Kindern Israel ein Anlass geworden. Diese Weib. In der Sache des Peor, eine Untreue gegen Jehova zu begehen, so dass eine Plage über die Gemeinde Jahwes kam. Hochinteressant, diese Mitteilung. Diese Weiber waren es, die hier am Leben belassen wurden. Das waren genau die Weiber. Sie konnten sie nicht töten. Wisst ihr warum? Weil Sünde vorlag. Sünde hemmt uns, den Willen Gottes zu tun. Diese Weiber waren es, die Israel zu Fall gebracht hatten. In 4. Mose 25, Vers 1 heißt es, durch Hurerei. Da haben wir es. Die eigentliche Idee für die Sünde Israels und den Ratschlag, er kam von Bileam. Hochinteressant. Dem Propheten Gottes. Der bereit war, einen Kompromiss zu machen zwischen Israel und den Heiden. Zwischen den Gottlosen, den Verfluchten und den Gesegneten. Merken wir uns eines. Lassen wir uns nicht mit den Dingen dieser Welt ein. Wir lassen uns mit dem Fluch ein. Dieser Bileam, er war es. Er hatte die Idee. Obgleich er ein Prophet des Höchsten war. Eine Vermischung, die ja von Gott her verboten war. Den Israeliten und den Midianitern herbeizuführen. Und das hatte genau der Herr in deutlicher Weise untersagt. Biliam wollte Fluch und Segen vermischen. Das ist das, wenn man zum Brechen des Brotes zur Abendmahlfeier kommt, mit Kindern Gottes und Gottlosen. Das ist das. Das ist Midian, Biliamsche Lehre. Die finden wir im Neuen Testament wieder. Als eine Klage gegen die Gemeinde im Sendschreiben. Segen und Fluch soll vermischt werden. Wer mag wohl hinter dieser Idee stehen? Einer, der das Schwert verdient. Damals Biliam, heute der Feind der Seelen. Zuerst wird auf den Rat des Propheten hin die leibliche Hurerei begonnen. Kapitel 25, Vers 1. Dem die geistliche Hurerei folgt. Vers 2. In unserem Kapitel. Wo man sich dann vor dem Baal Peor niederbeugte, um zu opfern. So weit kam es. Und was war die Folge? Die Bibel sagt 24.000 Tote in Israel durch die Plage Gottes. Kapitel 25, Vers 9. 24.000 Tote. Das war der Erfolg. Und jetzt wird uns klar, weshalb Mose zornig wurde, als er diese Weiber, als sie diese Weiber alle nicht weisungsgemäß getötet hatten. Aber sie konnten die Weiber nicht töten. Und zwar darum, weil sie zuvor mit ihnen Hurerei getrieben hatten. Der Geist der Hurerei macht auch heute die Kinder Gottes. Ich nenne diesen Geist der Hurerei, der geistlichen Hurerei, der Mystik, unfähig, Gott zu gefallen. Jawohl, die Sünde macht uns gegen den Feind kraftlos. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Gemeinde Jesu heute am Boden liegt. Damals wie heute, der gleiche Seelenverderber, der dahinter steht. Und wir sagen, hasse die Sünde und liebe Gottes Wort, dann wird er Herr dich bewahren vor einem Tode des Biliam. Darum finden wir diese gleiche Klage Gottes im Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamus, Kapitel 2, Vers 14. Der Herr aber hatte gegen die Gemeinde, gegen diese Gemeinde, dass solche geduldet werden, heißt es dort, die der Lehre Biliams festhalten, geistliche Hurerei zu treiben. Dagegen hatte Gott etwas. Könnten wir sagen, ja, das war damals. Inzwischen schreiben wir 1979. Nein, nein, gegen das hat Gott gleich so. Auch heute. Im Jahre 79. Das waren Vermischungen hier in Kapitel 2, Vers 14 von Offenbarung. Vermischung der Erretteten mit den Verlorenen in einer Gemeinde Geisteseinheit zu betreiben. Ihre Handlungen waren demzufolge Götzendienst, geistliche Hurerei. Und das ist zugleich auch die Lehre der Nikolaiden, Offenbarung 2, Vers 15. Das ist sie. Jetzt kennen wir die Nikolaiden-Lehre. nicht die Gemeinde tat das, sondern die Bibel sagt, dass etliche darinnen, die solche Lehre hatten, geduldet wurden. Die dieser Lehre noch huldigten, in der Erweiterung dazu könnten wir sagen, die Lehre der Allversöhnung. Das ist auch eine Lehre Williams. Sind alle errettet, sagen sie. Ja, ja. Das hat der Teufel schon mal gesagt. Mitnichten werdet ihr sterben. Würde jemand in unserer Gemeinde hier leben, der diese Lehre würdigt, das ist die Lehre Williams. Einen solchen müssten wir bitten, höflich natürlich, die Gemeinde zu verlassen. Falls er nicht Buße tut, unter dem Gericht des getöteten Gottessohnes am Kreuz. Damit der Herr nichts gegen uns hat, wären wir verpflichtet, so vorzugehen. Sonst geraten wir alle in Gericht und Schuld, was wir ja nicht wollen. Aber der Herr müsste es tun, der es auch nicht will, wegen seiner Gerechtigkeit. Und dann erst folgt in 4. Mose 17 des Mose Weisung, die da lautet: Tötet nun alles, Männliche unter den Kindern, und tötet alle Weiber. Das war ein Befehl. Und zwar, die einen Manne im Beischlaf erkannt haben. Für uns erhebt sich nun die Frage, weshalb nicht alle Midianiter getötet werden sollen. Wohl aber nach Vers 18, alle Kinder, Mädchen, die unberührt waren, sollten am Leben bleiben. Warum das? Schon eine Frage. Nun einmal waren solche Beweisgründe, dass sie nicht in einer Schuldverstrickung mit diesen Israeliten waren. Das ist uns klar. Das ist die eine Seite. Aber es ist auch noch eine andere Seite da, die wir hier sehen wollen. Die notwendige Beantwortung dürfte in dieser Richtung in der Gnade Gottes zu finden sein. Denn Gott ist nicht erst in der Gnadenzeit ein überaus gnädiger Herr. Nein, so nicht. Sondern er war auch gnädig im Alten Testament. Wenn er nicht so ein solch gnädiger Gott gewesen wäre, wären wir heute gar nicht am Leben. Und genau das durfte auch der König Israels, nämlich David, in ganz besonderer Weise bezeugen. Wir lesen das in 2. Samuel 24, Vers 14. Dort kann er es sagen. Eine erste Stelle für diese Fragebeantwortung finden wir in 5. Mose 22, Vers 6 bis 7. Da heißt es: Wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Wege findet, auf irgendeinem Baume oder auf der Erde, je nach Art der Vögel brüten manche ganz hoch, die Störche, manche in 3 Meter Höhe und die Lerchen auf dem Boden. Mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter samt den Jungen nehmen.
Du sollst die Mutter jedenfalls fliegen lassen. Und die Jungen magst du dir nehmen, auf dass es dir wohl gehe und du deine Tage verlängerst. Das war die Lehre des Alten Testaments. Darum durften hier die Mädchen nicht getötet werden. Es soll die Vogelmutter nicht mitsamt den Jungen genommen werden. Entweder das eine oder das andere. Die Gnade Gottes lässt das Leben nicht verlöschen. Eine weitere Stelle finden wir in 3. Mose 22. 3. Mose 22, Vers 18. Nein, Vers 28. 22, Vers 28. Da heißt es, und ein Stück Rind oder Kleinvieh, es selbst und sein Junges, sollt ihr nicht schlachten an einem Tage. Hier haben wir die Weisung. Ein Stück Rind oder ein Stück Kleinvieh darf nicht mit den Jungen geschlachtet werden. Die Gnade Gottes gibt Lebenserhaltung. Gott ist der Erhalter allen Lebens. Und genau darum sollten auch die Midianiter nicht gänzlich vertilgt werden. Denn der Herr ist es, der das Leben gegeben hat. Es ist der Ausdruck der Gnade und der Liebe Gottes zu den Menschen. Der Sünden wegen wird der Herr das Volk Israel in tiefes Gericht führen. Das ist der angekündigte und kommende Zorn Gottes über ein sündliches Volk, über ein ungehorsames Volk. Und die Vollzugszeit ist die 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Wie viele dort Menschen umkommen werden, das weiß allein unser Gott. Und dennoch gibt Gott die Verheißung in Römer 9, Vers 27. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird gerettet werden. In Micha 2, Vers 12 finden wir das. Und dies alles, weil der Herr auch aus dem Gericht seines kommenden Zornes heraus zu retten vermag und retten will und retten wird. Es ist die Gnade Gottes, die nicht alles auslöscht, wie der Mensch es tun möchte, wie der Feind der Seelen es getan hat, durch die Sünde über alle Menschen. Die Gnade Gottes, die nicht alles auslöscht, sondern nur das Böse beseitigen will. Und das ist Gnade, die nur das Böse beseitigen will. Der Sünden wegen wird der Herr die Nationen und die Völkerschaften auslöschen. Zeitlich folgt dies wie bei Israel in der Gerichtswoche nach Daniel 9. Die Menschheit wird umkommen, ohne Rücksicht auf die vielen Millionen. Der Jesus sagt, es wird sein, wie in den Tagen Noahs. Manche haben gedacht, dass dort noch Millionen durchkämen, das stimmt nicht. Das ist nicht biblische Lehre, sondern das ist Verstandesidee. Und dennoch wird Gott den Überrest der Nationen in die Segnungen dieses kommenden tausendjährigen Reiches einführen. Deshalb werden der Überrest hier auch in Jesaja 45, Vers 20 Entronnene der Nationen genannt. Der göttlichen Gnade wegen wird der Herr auch in der jetzigen Zeit einen Überrest nach Wahl der Gnade besitzen. Römer 11, Vers 5. In der jetzigen Zeit. Was heißt das? Für uns, die wir zur Gemeinde gehören, existiert bei der Wiederkunft wiederum ein Überrest der Gemeinde. Es ist die Schar, welche entrückt und überkleidet werden wird. Das ist nur ein Überrest, sagt Paulus. Bei diesen ist die Gnade so groß, dass sie noch nicht einmal den Tod schmecken werden oder schmecken brauchen. Sie werden entrückt durch Überkleidung. Das heißt, das sterbliche Kleid wird verwandelt in einen unsterblichen Leib. Übrigens, der Apostel Paulus hatte das gewünscht. Er sagt das selber. Er wünschte das auch, aber er wusste, dass es nicht dazu kam. Das musste ja erst das Evangelium laufen, und es ist jetzt bald 2000 Jahre gelaufen. Und nun stehen wir unmittelbar vor den Ereignissen seiner Wiederkunft und der damit verbundenen Entrückung derer, die bei der Ankunft des Herrn leben. Das wären heute wir. Freuen wir uns über die uns gewordene Gnade durch unseren Herrn. Sie ist uns zuteil geworden, nicht aus Verdienst, nicht, dass jemand meint, weil wir so nette Leute sind. Die sind wir nämlich gar nicht. Inwendig sind wir voller Raub und voller Böses. Darum die Verwandlung. So wie wir sind, können wir Fleisch und Blut nicht als ins Reich Gottes eingehend betrachtet werden. Ob wir denn auch in dieser Gnade, die uns der Herr hat schenken lassen, voll und ganz wandeln, das ist die Frage. Wisst ihr, das werden wir nur dann sein, wenn wir zugleich auch abgeschieden sind, wie hier Israel von Midian. Von der Lehre Biliams, der Lehre der Hurerei. War aber das nicht auch schon immer das Problem der Gläubigen von jeher? Ich meine schon. Manche haben's vernachlässigt und manche haben's überzogen. Bis hin zum Sektenwesen. Warum schreibt Paulus fast in allen Briefen zum Schluss, die Gnade sei mit euch oder mit euch allen? Wer in Gottes Gnade lebt, der hat es sicherlich gut. Würde diese Gnade selbstverständlich sein, braucht sie Paulus nicht immer wieder zu empfehlen. Das ist ganz klar. Ob wir in der durch Gott uns reichlich ausgegossenen Gnade wandeln oder nicht, ist die der Verantwortlichkeit der Kinder Gottes ganz persönlich unterstellt. Wir sind verantwortlich für unser Glaubens- und Geistesleben. Von Gott her ist sie reichlich, wie Paulus sagt, ausgegossen. Da gibt es keine Fragen. Aber Fragen gibt es nur innerhalb unseres Glaubenslebens. Warum? Weil wir nicht so wandeln, wie Gottes Wort es sagt. Und das sollte uns zu Buße, zu persönlicher Buße und zu persönlicher täglicher Demütigung vor einem heiligen Gott Anlass geben. Es ist nicht die Frage der Errettung, es ist die Frage der Verherrlichung Gottes und damit die Frage unseres Wandels. Es ist also die Frage, ob unser Wandel in dieser Gnade, in dieser reichlich ausgegossenen Gnade verläuft. Das ist die Frage, die wir ganz persönlich vor einem heiligen Gott im Kämmerlein beantworten wollen. Wir wollen den Herrn bitten, dass wir nicht auf den anderen sehen, sondern ein jeder auf das Seine. So steht's geschrieben. Wir wollen also den Herrn bitten, Herr Jesus, öffne mir die Augen. Ich brauche geöffnete Augen, damit ich mich selbst erkenne, wie du mich siehst. Und das geschieht nur, indem wir Christus ähnlicher werden. Wenn wir dem Herrn Jesus ähnlich werden, dann sehen wir uns, wie Jesus uns sieht. Und weißt du, es ist eine Frage der Liebe zum Herrn, wie du wandelst. Das ist dein Ausdruck der Liebe zu deinem Retter Heiland Jesus. Wie wird er dich sehen? Oh, wenn du dich sehen könntest, würdest du deinen Mund über jeden anderen verschließen. Du redest, weil du dich nicht kennst. Der möchte uns Gnade schenken, dass wir heute an Midian das Bild einer gerichtsreifen Welt erkennen. Dahingegeben dem Tode, dem Schwerte. Aber dass wir einen barmherzigen Gott haben im Himmel, der sich's erbitten lässt, jeden, der diese reichlich ausgegossene Gnade, die uns durch Christus, unserem Herrn, geworden ist, gegeben wird. Hast du Jesus in deinem Herzen schon aufgenommen? Nur so fängt's an. Nicht etwa durch gute Werke. Hör auf mit diesem Quatsch da. Du bringst Zorn Gottes über dir, willst du das Errettetsein durch gute Werke erzwingen. Komm mit deinen Sünden zum Heiland und sage ihm deine ganze Sünden- und Seelenlast herunter und glaube, dass du ein Geliebter bist, wenn du Vergebung deiner Sünden besitzest und gehe dann treu den Weg, wie Gottes Wort es sagt. Dann wird der Herr Wohlgefallen haben an dir. Amen.